Also vor einigen Jahren habe ich mir vorgenommen, einmal im Leben einen Marathon zu laufen. Da war ich so Anfang 40. Meine Frau sagte, oh, du kommst in die Midlife-Crisis. Das ist bei Männern so, wenn die irgendwie so ein bestimmtes Alter sind, dann denken sie, es kommt so die Frage, kann das alles gewesen sein? Da muss doch noch was gehen. Also das ist nicht Midlife-Crisis, das sind ganz natürliche Fragen, die sich im Alltag eines Mannes regelmäßig stellen. Eigentlich das ganze Leben über irgendwie, finde ich. So. Und in einem bestimmten Alter beantwortet man mit Antworten so wie, okay, ich mache einen Gleitschirmfliegerkurs. Oder ich kaufe mir ein Motorrad. Endlich die BMW, von der ich immer träume. Oder noch besser, die Harley. So. Oder ich laufe mal einen Marathon. Ich habe meiner Frau so die 3 Vorschläge gemacht und die ersten 2 fand sie überhaupt nicht gut. Und dann blieb ja nur noch einer. Und von daher habe ich das mal versucht. Und das war tatsächlich so, als ich das so angefangen habe, da konnte ich gerade so 5 Minuten am Stück und dann war echt die Luft raus, also richtig so die Luft raus und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Und dann habe ich das einfach angefangen so und mich mit Leuten unterhalten und gemeinsam und irgendwann kam dann auch was raus, also keine Bestzeit, aber ich kam ans Ziel. Und dann, wenn man so läuft, dann kommen und gehen Gedanken, die besten Predigtgedanken sind mir so beim Laufen immer so gekommen. Und letzten Endes ist das wie so ein Lebenslauf. Ja? So zwischen Start und Ziel liegt eine Strecke, wo man nicht weiß, wie bewältigt man die. Und es gibt alle möglichen Phasen dazwischen. Und ich war ziemlich beruhigt, als ich in die Bibel geschaut habe und gemerkt habe, anscheinend müssen dort auch Läufer sich auch als Bibelschreiber versucht haben. So. Und einer von denen war ein Mensch, den wir mit Namen gar nicht kennen, der aber einen Brief geschrieben hat an eine Gemeinde, die offensichtlich aus Juden bestand. Und deshalb heißt dieser Brief auch der Brief an die Hebräer. Und aus diesem Hebräerbrief würde ich gerne einige Verse vorlesen. Und ich vermute, der das geschrieben hat, der hat diesen Knoten beherrscht. Und noch anderes. Aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3 und 12 bis 13. Ich habe es auch mal auf der Folie, damit ihr mitlesen könnt. Wir sind aber von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Wir bitten dich, Herr, dass du durch dein Wort zu uns redest und wir dein Reden verstehen. Amen. Stellen wir uns vor, so eine antike Arena. Wir sind beim Laufwettbewerb. Die Läufer laufen durch das Tor in die Arena ein, sind unbegleitet. Bei den Griechen war das ein ästhetisches Maß, dass die Männer bei den Wettkämpfen unbegleitet gelaufen sind, weil alles, was sie da irgendwie angezogen hätten, damalige Kleidung, hätte sie einfach nur behindert. Es sind schon viele Kilometer unterwegs, ein langer Weg liegt hinter ihnen, mühsam. Jetzt geht es in die Nordkurve. Dann in die Gerade, man spürt ihn den Kampf ab. Der führende Läufer schaut sich kurz um, wie groß der Abstand ist. Zum nächsten wird das reichen, in der Südkurve, er spürt den heißen Atem, die Schritte der Verfolger von hinten näher kommen, er kann sich nicht mehr umdrehen, weil er Zeit verlieren würde. Endspurt. Sie geben nochmal alles, Seite an Seite. Die Muskeln schmerzen, die Luft brennt in den Lungen, lässt nach, das Herz schlägt bis zum Hals. buchstäblich um eine Nasenlänge voraus geht der Spitzenläufer durch das Ziel. Aber stimmt das? War er wirklich der Erste? Oder doch der andere? Oder der auf der Außenbahn? Eine große Schar von Schiedsrichtern, eine Wolke von Zeugen kommt herbei und diskutiert und ringt und stimmt sich ab und entscheidet Sieg für. Das ist das Bild, das der Hebräerbrief verwendet, das Bild vom Lauf. Und ich möchte uns mit drei Gedanken auf diesen Weg nehmen. Das erste, legt ab, was euch behindert. Ich bin ganz froh, dass wir in der Bibel nicht alles ganz hundertprozentig wörtlich nehmen müssen. Denn die antiken Athleten sind tatsächlich nackt gelaufen. Wir sind heute Morgen zu viert unterwegs gewesen. Ich war froh, dass wir was anhatten. Das wäre ein bisschen frisch geworden. Abgesehen von anderen Problemen, die dann vielleicht aufgetaucht wären. So. Aber das war so das Schönheitsideal in der antiken Welt, ein wohlproportionierter Männerkörper. Ihr kennt vielleicht so von Fotos oder vielleicht habt ihr das persönlich schon gesehen, den David in Florenz, der ist natürlich nicht antik, sondern der ist von Michelangelo. Gell? Aber der ist so einer antiken Statue nachgeformt, so wohlproportionierter, das stimmt alles. Und deshalb sind die ohne gelaufen, weil die alles abgelegt haben, was hindert. Die hatten keine so tollen Lauftights oder der Karl-Heinz ist so mit kurzen Hosen heute Morgen schon gelaufen, so bei 0 Grad, echt. Frankfurter haben es echt drauf, muss man echt sagen. Ich habe Mütze angehabt und Halstuch und Schal und der Dirk hat irgendwie eine tolle Kappe auf. So. Ja, also ablegen, was uns behindert. Denn so eine Tunika oder so ein Haufen Tuch, was sie damals angezogen haben, das geht, da kann man nicht mit laufen, da kann man sich nicht mit bewegen. Legt ab, was euch einschränkt. Und der Hebräerbrief, der überträgt das auf unseren Glauben. Legt ab, was euch gefangen nimmt. Damit meint, Luther-Übersetzung meint, der die Sünde, die uns ständig umstrickt. Der Hebräerbrief, direkt vor unserem Text, Kapitel 11, werden die Namen von dieser Wolke von Zeugen genannt. Sie werden als Vorbilder im Glauben beschrieben. Und wenn wir uns diese Namen anschauen, die wir eigentlich durchweg wahrscheinlich alle kennen, dann sehen wir auch in der Bibel, was das für Typen gewesen sind. Der Norbert Rentsch aus Leipzig hat am Mittwochabend als Einstieg in den AG-Ausschuss in der Andacht nochmal so ein paar aufgezählt. Und auch noch ein paar andere. Da ist der Noah, der irgendwann sinnlos in seinem Zelt betrunken liegt, aus Versehen zu tief ins Weinglas geschaut. Da ist der Abraham, der verkauft seine Frau Sarah als seine Schwester und lässt zu, dass sie in den Harem des ägyptischen Königs eingeführt wird. Die Sarah ihrerseits schickt ihre Rivalin in die Wüste, im wahrsten Sinne des Wortes, ins sichere Verderben. Der Jakob, allein der Name sagt es schon, Betrüger von Anfang an, schon vor der Geburt. Josef, arrogant und hochnäsig, Nase oben gegenüber seinen Brüdern, ich bin was Besseres. Mose, ein Totschläger, im Affekt zwar, aber ein Totschläger, Mörder. Die Rahab wird da aufgezählt, eine Prostituierte, eine Hure. Der David, ein Ehebrecher und Mörder. Solche Leute werden als Wolke des Glaubens dargestellt. Als Wolke von Zeugen, Vorbilder des Glaubens, solche Leute. Und ich finde es gut, dass da Leute sind, die haben ihre Schattenseiten. Die werden auch, und diese Schattenseiten werden nicht verschwiegen. Diese ganze Wolke von Zeugen waren keine Heiligen. Die haben alle Phasen und Situationen erlebt, in denen man sich nur von Gott entfernen kann. Die haben erlebt, dass die eigene Angst größer war als das Gottvertrauen. Dass der Neid größer war als die Dankbarkeit. Dass die Gier größer war als die Zufriedenheit. Dass die Arroganz größer war als die Demut. Die haben erlebt, was es heißt, sich von Gott zu entfernen. Sie hatten eine Geschichte mit Gott. Aber sie sind alle, und das ist gemeinsam bei ihnen allen, die sind nicht in ihrem Versagen geblieben, sondern sie haben einen Gott der Gnade kennengelernt, der mit ihnen neu anfängt. Deren Weg nicht mit dem Versagen endet, sondern dort erst richtig beginnt. Wir haben intensive Tage hinter uns. Wir haben Fragen gestellt, haben hingehört, haben Antworten gesucht, manche vielleicht gefunden. Manche Fragen sind vielleicht überhaupt das Neue aufgeworfen worden. Action Research haben wir gemacht. Wir haben unsere Fragen von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Und durch das Fragen und den Versuch zu antworten ist hoffentlich auch Action in Gang gekommen. Habt ihr nicht nur Informationen gesammelt, sondern ist hoffentlich auch etwas in Gang gekommen, wo ihr Lust habt, da weiter an diesen Fragen nachzudenken. Wo ihr Lust habt, dem weiter nachzuspüren, was ist das denn, was da, was die Spur sein könnte. Euch Lust, und wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht, euch auf diesem Weg weiter zu bewegen, auf diesem Way. Wir haben vielleicht stärker, nicht vielleicht, wir haben stärker auf die Herausforderungen geschaut, auf das, was uns Mühe macht. Manches, aber nicht alles von dem hat auch mit Versagen zu tun. Hat vielleicht im Tieferen mit Schuld zu tun, in dem Sinne, dass wir in Situationen geraten sind, weil wir unseren Blick verloren haben und nicht mehr auf das Ziel gerichtet haben, sondern woanders hin. Dass uns der Weitblick deshalb gefehlt hat. Dass wir nicht die Demut hatten, um Rat zu fragen, um Hilfe zu bitten, uns begleiten zu lassen auf diesem Weg. Manche Verhärtungen haben sich verfestigt, weil wir vielleicht mit Gott nicht mehr auf dem Weg gewesen sind und wir nicht mehr aufgebrochen sind, sondern uns dort eingerichtet haben in unserer Niedergeschlagenheit, in unserer Ratlosigkeit. Uns eingerichtet haben und bei uns geblieben sind. Ein Kollege von mir hat vor einiger Zeit gesagt, mit 60 kann ich mich nicht mehr verändern. Das kann ich verstehen. Ich merke, je älter ich werde, desto schwieriger wird es mich zu entwickeln, weiter zu verändern. Und trotzdem, wenn ich mich nicht mehr verändere, dann geht es auch nicht mehr weiter auf dem Weg. Dann bleibe ich stehen. Und wie soll sich dann mein Verein weiterentwickeln, meine Gemeinschaft weiterentwickeln, wenn ich mich nicht entwickle und verändere? Vielleicht haben wir an manchen Stellen Impulse, die wir erkannt haben, nicht wirklich umgesetzt, sondern haben zugelassen, dass die verschwimmen, dass die untergehen. Vielleicht haben wir unsere Ohren gegenüber dem Reden des Heiligen Geistes verschlossen. Und dann redet Gott auch nicht mehr. Versteht mich jetzt nicht falsch, nicht jedes Problem, mit dem wir umgehen, in den Vereinen hat mit Schuld zu tun. Aber auf der tieferen Ebene hat vieles doch damit zu tun, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Und nicht mehr nach dem fragen, was der Herr eigentlich will. Der Hebräerbrief fordert uns auf, abzulegen, wegzutun, was hindert. Und wenn uns da etwas bewusst ist, dann haben wir nachher im Abendmahl die Gelegenheit, es ganz bewusst auch abzulegen und abzugeben, niederzulegen. Und dann beim Abendmahl Neues zu empfangen, das Neue zu empfangen, das wir aufbrechen können. Und sich dafür dann anschließend beim Vereinsgebet auch segnen zu lassen für das Neue, das kommt. Legt ab, was euch behindert. Und die zweite Beobachtung, wir laufen nicht allein. Der Hebräerbrief sagt, wir richten unseren Blick auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Den Wegbegleiter, Wegbereiter. Ich fand das cool, Göttingen, wo ist der Roland, die also diese Jugendgemeinde vorbereitet haben, haben sie sich mit den beteiligten Gemeinden, Vertretern der Gemeinden vorher getroffen und haben das Wegbereiter genannt. Und als die Jugendgemeinde dann gegründet wurde, haben sie das Wegbegleiter genannt. So, ja? So ein schönes Wortspiel, aber das ausdrückt, was es eigentlich bedeutet, Wegbereiter, Wegbegleiter zu sein. Wie kann man diese lange Strecke schaffen? Sprechen wir jetzt mal von diesen 42 Kilometern. Das ist nicht eine Frage der Muskelmasse. Das ist auch nicht eine Frage des Körpergewichts. Sondern ich habe da Leute gesehen unterwegs, da dachte ich mir, wie schaffst du es eigentlich, von hier da oben bis die nächsten 100 Meter zu schaffen. Und der ist 42 Kilometer so locker vor mir hergelaufen, ist geschwitzt, ein bisschen abwinkend, aber der hat es geschafft, wo ich stehen bleiben musste. Deswegen so zwei Kurzvergleiche nochmal und dann Übertragung. Das erste ist eine Frage der Energie. Gar nicht so der Muskelmasse, sondern der Energie. Also, jetzt müssen wir ein bisschen in die Biologie einsteigen. Damit unsere Muskeln arbeiten, brauchen sie Energie. Woher kommt Energie im Körper? Da ist unser Körper ziemlich genial eingerichtet, im Gegensatz zu einem Auto. Ein Auto hat einen Tank und da kommt Kraftstoff rein, Benzin oder Diesel, und das treibt dann den Motor ein. Das ist eine Sorte Kraftstoff. Inzwischen gibt es auch diese Hybridautos, die haben zwei Sorten. Das ist schon ein bisschen besser. So, bei unserem Körper ist der so genial eingerichtet, dass er drei verschiedene Sorten von Treibstoff hat in sich und verarbeitet. Mindestens. Wahrscheinlich gebe ich das jetzt nur ganz verkürzt wieder. So gut, wie ich es halt verstanden habe. Also das kommt nämlich aus der Urzeit, als mein Onkel noch Neandert hieß und in der Nähe von Düsseldorf in einer Höhle gewohnt hat. Da nämlich in der Zeit war das nämlich extrem wichtig, verschiedene Sorten von Energie zu haben. Also stellen wir uns vor, die Familie hatte Hunger. konnte nicht raus aufs Feld gehen, ernten, weil das gab es nicht. Das heißt, er musste sich irgendwo einen Mammut suchen. Mammuts können lange laufen. Das heißt, mein Onkel musste auch lange laufen können. Für diese weite Wegstrecke, 3 Stunden, 4 Stunden, brauchte er Energie, die er gut transportieren kann, die wenig wiegt und die sich irgendwie umsetzen lässt in Bewegung. Diese Energie heißt Fett. Wiegt dann doch ein bisschen was, je nachdem, wenn man zu lange in der Höhle saß. So. Aber in jedem Körper, menschlichen Körper steckt Energie in den Fettzellen für mindestens 4 bis 5 Marathons. Stellt euch das vor. Egal, wie viel wir wiegen und egal, wie schlank wir sind. Das ist unabhängig davon. In jedem Körper steckt Energie für 4 bis 5 Marathons am Stück. Wenn wir die richtig anzapfen könnten. Das heißt, mein Onkel läuft los, 3 Stunden und bekommt die Energie aus den Fettzellen. So, jetzt sieht er von Weitem das Marathon, das Mammut, und muss jetzt ein bisschen den Schritt beschleunigen. Ja? Dafür gibt es eine andere Energieart, die heißt Kohlenhydrate. Das ist das, was wir durchs Müsli aufnehmen oder durch Weißbrot oder durch Nudeln. Beim Marathon gibt es vorher immer die Pasta-Party, um die Kohlenhydratvorräte aufzufüllen. Die Kohlenhydrate, die reichen aber höchstens für 1 Stunde. Ein bisschen erhöhten Trab. So, das heißt, in dieser Stunde muss er an das Mammut so nah rankommen, dass er schon ziemlich dem so quasi fast an den Hacken hängt. So. Dann kann er noch für 20 Sekunden umschalten und ATP anzapfen. Adenosintriphosphat. Das reicht für einen Sprint 100 Meter, 150 Meter, 200 Meter und dann ist das alle. Das heißt, in dieser Zeit muss er das Mammut erwischt haben. So, jetzt lassen wir das mit dem Mammut. Okay, jetzt lassen wir das mit dem Mammut. Ja? 3 verschiedene Sorten von Energie. Unser Körper ist echt genial eingerichtet. Und jetzt kommt es bei so einem langen Lauf darauf an, die richtigen Reserven anzuzapfen. Also ganz normal tut man am ersten so die Kohlenhydrate verbrauchen. Dann irgendwann kommt erst die Fettreserve. Deshalb ist das so schwer, beim Sport abzunehmen. Habt ihr schon mal versucht, durch Sport abzunehmen? Ist echt extrem schwierig, weil wir meistens so nach 1 Stunde aufhören. Da ist aber dann aber gerade die Kohlenhydrate verbraucht und die Fettzellen, die kommen erst später. Das heißt, erst ab 1 Stunde lohnt sich's wirklich. So. So genial sind wir eingerichtet. Wir haben Energie. Gott gibt uns Energie. Und der Hebräerbrief, der sagt nun, schaut her, diese Energie, die hat Gott in euch hineingelegt in Form von Begabungen, von Gaben, von Fähigkeiten. Du bist begabt. Gott hat dich ausgerüstet. Pack das aus. Entwickle deine Gaben. Letztendlich ist ein Übungsfeld dafür, auch für junge Menschen, Gaben zu entwickeln. Ich habe in der Jungschar reden gelernt. Wenn ihr mich mit 16 kennengelernt hättet, ich bin rot geworden, wenn mich nur jemand angeschaut hat und ich etwas sagen sollte. Der ZWM ist ein Übungsfeld, um Gaben zu entwickeln, um sich auszuprobieren, um unterschiedliche Dinge zu testen und einzutrainieren. Und viele bleiben einfach dahinter ihren Möglichkeiten zurück. Traut euch etwas und ermutigt junge Menschen, sich etwas zu trauen. Es steckt in dir, lass es raus. Zweite ist die Frage der Motivation. Das erste war die Energie, das zweite ist die Motivation. Wie kann diese lange Wegstrecke von 70 bis 80 Jahren Lebensweg, wie kann man das am Stück schaffen? Wie kann man 50 Jahre, Michael, Ehe schaffen? Wie kann ein ZWM 150 Jahre bestehen? Wie kann die AG 98 Jahre lang miteinander unterwegs sein, auf einem Weg, zusammenbleiben? Die Motivation ist unser Blick auf den richten, auf Jesus richten, der ans Ziel vorausgegangen ist. Und da ist gut, dass wir miteinander unterwegs sind. Und da ist gut, dass manche in manchen Phasen ein bisschen fitter sind als die anderen. Beim Marathon gibt es sogenannte Zugläufer. Die haben so Luftballons am Arm, die dann da oben so rumflattern. Und da steht eine Zeit drauf. Das ist so die voraussichtliche Zielzeit. Da steht dann 3 Stunden drauf, 3 Stunden 30, 4 Stunden, 4:15, 4:30. Das war immer so meine Zeit irgendwo so. Ja, und wenn man sich an die dranhängt, dann kommt man relativ sicher, wenn man es schafft, an den dran zu bleiben, ins Ziel, zu dieser Zeit auch. Wir sind miteinander unterwegs. Und da ist nicht jeder gleich fit. Wir sind jetzt morgens immer zu viert gelaufen. Der Karl-Heinz, den hat man immer nur von hinten gesehen. Das war der Zugläufer. So. Der Roland dicht gefolgt oder nebendran. Der Dirk und ich, wir haben so den Schlussläufer gemacht. Wir haben so alle eingesammelt, die hinter uns noch so auf der Strecke geblieben sind. Also wir zwei sozusagen. Oder vor allem ich. Und, aber wir sind zusammen ins Ziel gekommen. Wir sind zusammen jeden Morgen nach einer halben Stunde wieder hier oben gewesen. Und das ist das, was wir, wie wir uns als CLM verstehen, wie wir uns als AG verstehen. Es darf keiner auf der Strecke bleiben. Und wir haben das gemerkt, wie viele von uns miteinander geredet haben, sich ausgetauscht haben, einander beraten haben, ermutigt haben, hoffentlich auch, nicht aufzuhören, nicht aufzugeben, nicht auf der Strecke zu bleiben. Keiner von uns, kein Verein darf hängen bleiben, darf auf der Strecke bleiben. Keiner persönlich darf auf der Strecke bleiben, sondern wir wollen uns mitnehmen. Wir sind aufeinander angewiesen, wir sind verbindlich zueinander gestellt. Das ist die Stärke, die wir als Netzwerk haben und den Auftrag, den wir als Netzwerk haben. Und auf diesem AG-Way müssen wir gemeinsam sein, wollen wir gemeinsam sein. Die Wege von CLM in Städten haben sich miteinander verbunden vor 98 Jahren. Wir laufen nicht alleine. Und wir haben einen Wegbereiter und Wegbegleiter, und das ist Jesus. Das dritte und letzte, wir gehen auf ein Ziel zu. Was ist, wenn du nicht mehr weiter kannst und nicht mehr weiter willst? Jeder kennt das, so nach x Kilometern, je nach Trainingsstand und Tagesform, da kommt die Sinnfrage. Und die heißt, warum tue ich mir das eigentlich an? Mögliche Antworten wären, um meiner Frau zu imponieren oder weil ich eine Wette verloren habe oder ich wollte ein paar Pfunde abnehmen oder ich will ganz allgemein fitter werden oder ich will sagen, jawohl, ich schaffe das. Also nicht wegen der Midlife-Crisis, sondern ganz allgemein natürlich. Die echte, wahre Antwort ist, ich habe keine Ahnung, warum ich mir das antue in der Situation. Das ist alles nicht mehr überzeugend. Die einzige Erklärung dafür ist, du bist ein Idiot, dass du dir das antust, so ab Kilometer 30. Und die logische Schlussfolgerung wäre, ich will mich eigentlich nur noch an den Straßengraben setzen und heulen. Das ist das Einzige, was da noch bleibt. Die Gemeinde der Hebräer, denen ging das so mit dem Glauben. Die hatten eine Wegstrecke hinter sich, stellen die Sinnfrage, beantworten sie negativ, erklären sich zu Idioten und wollen sich nur noch hinlegen und heulen. Die standen so im Druck, die waren so ausgelaugt, so fertig, dass sie nur noch zum Heulen waren. Die waren angegriffen von außen und sie wissen von innen. Was tut der Apostel in seiner Briefpredigt? Er nimmt die Christen an die Hand und zeigt ihnen die Großen der Glaubensgeschichte. Zum Trost und als Vorbild. Und zum anderen ermahnt er sie, ihr Vertrauen nicht wegzuwerfen, sondern durchzuhalten, weiterzulaufen. Es geht auf ein großes Ziel zu. So ein Lauf ist was anderes, als nach Feierabend oder morgens früh noch ein bisschen zu joggen. Dazu gehört Kampf. Bei mir nicht Kampf gegen andere, sondern gegen mich selbst überhaupt durchzuhalten. Und da geht es nicht ohne Opfer, Dinge zu lassen, die nicht gut tun. Aber das Ziel wartet, die Ziellinie zu schaffen. Egal wie schnell die Medaille wartet, die Finisher-Medaille gibt es dann am Ende. Vielleicht nicht die aus Gold, aber als Finisher. Beim Marathon erwartet dann der Runner's Heaven auf einen. Da kommen nur die rein, die durch die Ziellinie gekommen sind. Und da gibt es alles umsonst. Cola, Weizenbier, Brezeln. Das Problem ist nur, dass man irgendwie so fertig ist, dass man davon überhaupt nichts will. Runner's Heaven. Und du bist stolz, nachdem er sich ein bisschen erholt hat. Ist man dann auch stolz. Geschafft. Gestern hatten wir das Beispiel, von wem war das hier? Die Straße mit Gold gepflastert. Die Wolke von Zeugen, das sind die, die vor uns und mit uns geglaubt haben. Die Wolke von Zeugen, das sind die, die die Grundlagen für die Gemeinschaft gelegt haben. Von denen wir das Durchhalten gelernt haben. Von denen wir gelernt haben, wie wir Ziele erreichen. Von denen wir lernen, wie wir neue Kraft schöpfen. Wie wir miteinander neue Motivation finden, neue Wege gehen. Ich stehe manchmal in der AG-Geschäftsstelle vor der Wolke der Zeugen der AG. Die sehen so aus. Links, das sind die Präsidenten oder die Vorsitzenden. Rechts, das sind die Generalsekretäre. Und dann stehe ich dann da und überlege manchmal, so der erste Generalsekretär, der Paul Herzog. War das für ein Mensch? Oder der Hugo Geiß, vielleicht kennt ihn jemand sogar noch. Der Helmut Kuputat, vielleicht noch eher. Oder bei den Vorsitzenden, ein Emil Sörensen. Oder ein Dieter Stieler, den habe ich neulich in München noch getroffen. Und Martin Meissner sitzt hier unter uns. Das ist die Wolke von Zeugen für die AG. Diese Wolke von Zeugen ist nicht dafür da, um ihnen nachzueifern und es genauso zu machen, wie sie es gemacht haben. Aber es sind die, die uns den Weg zeigen, indem sie zeigen, wir wollen ans Ziel kommen. Wir wollen miteinander unterwegs sein, auf dem Weg bleiben. Wir wollen das miteinander tun. Vor einigen Jahren bei der Behinderten-Olympiade Paralympics in den USA erlebten die Zuschauer einen sehr bewegenden 400-Meter-Lauf der Männer. 8 Behinderte laufen los und es sah nicht sehr elegant aus, wie die da loslaufen, aber sie laufen. Jeder mit einer anderen Behinderung, schleppen sich mehr als sie rennen und kurz vor dem Ziel stolpert der führende Läufer und stürzt. Für den zweiten ist der Sieg sicher, der braucht nur noch ein paar Schritte gehen. Was macht der? Der bleibt stehen, bückt sich zu dem Gestürzten, hilft ihm hoch und greift unter seine Arme, schleppt ihn und weiter und gemeinsam humpelt sie in die Ziellinie. Dann kommt der dritte und der vierte und alle anderen und der achte und alle bleiben stehen und alle greifen sich unter die Arme und gemeinsam humpeln und stolpern sie über die Ziellinie. Gemeinsam. Das ist ein Bild für den CVDM. Manchmal können wir noch humpeln und stolpern und stürzen, aber wir wollen gemeinsam über die Ziellinie kommen. Und es ist einer, der uns über die Ziellinie schleppt, und das ist Jesus. Du bist angenommen, du bist getragen. Der in dir angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, sagt der Philipperbrief. Und nicht nur über die Ziellinie, wenn du zurückschaust, wirst du sehen, den ganzen Lauf über hat er dich getragen. Und dann werden aus Worten des Misstrauens wird Vertrauen, aus Zweifeln wird Glauben, aus Kraftlosigkeit wird Energie, aus Hoffnungslosigkeit kommt neue Zuversicht, aus Zerschlagenheit kommt Heilung. Und auf uns wartet der Siegespreis, als CVDM, als Christen, als Menschen, die miteinander unterwegs sind. Und deshalb lasst uns unbelastet laufen, lasst uns miteinander laufen und lasst uns ins Ziel kommen. Amen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns auf diesem Weg mitnimmst. Wir bitten dich, dass du uns unter die Arme greifst, da wo wir nicht mehr können. Dass du uns trägst, dass du uns ermutigst und stärkst. Wir leben von dir, Herr, weil du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Nur von dir. Amen.